日本コネクション、ヤパニシェスフィルムフェスティバル、オンライン。
Herzlich willkommen zum offiziellen Podcast des japanischen Filmfestivals Nippon Connection 2020. Dieses Jahr kann das Festival leider nicht vor Ort in Frankfurt stattfinden, aufgrund der Corona-Beschränkungen. Aber wir sind sehr froh, das Festival macht das Allerbeste draus und wir dürfen trotzdem mehr als 70 japanische Filme sehen. Und da freuen wir uns sehr drauf. Dieser Podcast begleitet das Festival und Gastgeber im Podcast sind zwei langjährige Filmpodcaster und vor allen Dingen Hardcore Nippon Connection Fans, nämlich Alex Sobolla von den Abspannguckern
und der Thomas Laufersweiler von Schöner Denken. Ja, also nicht, dass wir jetzt aber durcheinander kommen. Ich bin nicht der Thomas Laufersweiler, sondern der hat gerade gesprochen. Ich bin der Alexander, ja. Nicht, dass wir die Zuhörer hier irgendwie durcheinander bringen.
Genau.
In vier Episoden werden wir uns vier unterschiedlichen Themen widmen. Für jede Folge haben wir auch einen Gast da. Das heißt, wir werden weniger selber reden, sondern mehr unsere Gäste reden lassen. Und jetzt in unserer zweiten Folge widmen wir uns Dokumentarfilmen. Und als Gast haben wir den Mircea Ugrin da.
Hallo.
Dann sag doch mal, was ist denn deine Aufgabe bei der Nippon Connection und wie lang bist du denn schon dabei? Wie lange machst du das denn schon?
Ja, also erstmal freut es mich, dass ihr auch wieder dabei seid und dass wir unter den besonderen Umständen dieses Jahres trotzdem sowohl das Festival veranstalten können und dass wir auch uns drumherum so ein bisschen behelfen mit spontan improvisierten Aktionen. Jetzt zum Beispiel hier auch nochmal verstärkt über die Podcasts ein bisschen über das Festival sprechen. Ich bin seit 2008 Mitglied im Nippon Connection Team. Ich hatte das Festival schon die Jahre vorher verfolgt, als ich noch an der Uni in Frankfurt studiert habe, wo das Festival hier angefangen hat im Jahr 2000. Ich habe in den Jahren seither in einigen Funktionen da mitgemacht, bin dann 2012 zum ersten Mal ins sogenannte Filmvorsichtungsteam eingestiegen und dann 2013 angefangen, intensiver im Filmteam mitzuarbeiten.
Darf ich dich unterbrechen? Heißt das, dass man sich sozusagen hocharbeitet vom Vorsichtungsteam dann tatsächlich zum Filmteam, das die Entscheidungen trifft?
Das ist in der Tat so. Wir haben neben dem Filmteam das sogenannte Vorsichtungsteam, das einfach ein bisschen dabei mithilft, die Masse an Filmen, die jedes Jahr zusammenkommt, mal ein bisschen zu filtern. Außerdem ist es auch immer wieder ganz gut, wenn man nochmal eine Perspektive reinbekommt, die nicht so festgefahren ist, weil die Leute, die dann wirklich im Filmteam miteinander zusammenarbeiten, das hat natürlich auch seine positiven Aspekte, dass man dann irgendwann zusammen auf derselben Wellenlänge ist, aber es hatte auch den vielleicht manchmal negativen Aspekt, dass man bestimmte Sachen übersieht oder einfach nur aus einer bestimmten Perspektive herausdenkt und da immer nochmal anderen Input dazu zu bekommen, das finden wir eigentlich immer ganz gut und deswegen gibt es bei uns auch dieses Vorsichtungsteam. Dann ist es in der Tat so, dass man, wenn man sich da bewährt, vielleicht auch ins Filmteam aufsteigen kann, wenn man Lust darauf hat, ne?
Gibt es dann hitzige Debatten auch zwischen dem Vorsichtungsteam und dem Entscheidungsteam? Oder?
Hitzige Debatten würde ich jetzt nicht sagen, aber hin und wieder diskutiert dann man einfach über bestimmte Filme, die vielleicht im Vorsichtungsteam gut ankamen, aber dann im Filmteam doch nicht oder umgekehrt. Das kommt schon mal ab und zu vor.
Bevor wir jetzt ganz tief gleich in die Dokumentationen einsteigen, will ich noch eine Servicefrage stellen, nämlich wie funktioniert das eigentlich, wenn ich jetzt so eine Dokumentation auf dem Festival sehen möchte? Kann ich einfach meine Kreditkarte nehmen, auf die Seite nipponconnection.com gehen, mir den Film aussuchen und ihn da digital kaufen? Kannst du das kurz erklären?
Genau, das geht fast so, wie du gesagt hast. Die Übersicht der Filme, die in diesem Jahr angeboten werden, die findet man auf unserer Webseite nipponconnection.com. Von dort aus kann man individuell jeden Film nochmal dann anwählen und dann wird man weitergeleitet auf die Seite von Vimeo On Demand. Das ist die Plattform, die wir ausgesucht haben, um unsere Filme zu zeigen. Und dort kann man dann, wie du gesagt hast, entweder mit Kreditkarte zahlen oder auch mit einem PayPal-Konto. Wenn man dann den Code, den man zugeschickt bekommt, einlöst, dann kann man einen Film, nicht nur die Dokumentarfilme, sondern generell alle Filme des diesjährigen Programms, für 24 Stunden lang streamen. Und man kann auch innerhalb dieser 24 Stunden den Film mal unterbrechen oder neu von vorne anfangen. Aber für 24 Stunden steht er dann zur Verfügung. Man sollte übrigens dann auch, was man dafür noch braucht, ein Vimeo-Account anlegen. Das geht aber auch ganz schnell und unkompliziert.
Mhm. Ich verstehe, sehr gut. Ah, das heißt also, meinen Laptop an den Beamer anschließen, um größtmöglichen Genuss zu haben. Sehr gut. Und die Filme kann ich mir, wann ich sie gucke, kann ich mir aber selbst aussuchen. Das heißt, vom 9. bis durchgehend bis zum 14. haben wir freie Auswahl sozusagen. Wir können also selbst entscheiden, wann wir welchen Film gucken wollen.
Genau, das ist richtig. Das ist der praktische Aspekt in diesem Jahr, dass man sich sozusagen sein Timetable selber zusammenstellen kann. Und es ist auch so, dass man auch noch bis zum 14. spätabends sich einen Film angucken kann. Der wird dann also nicht um Mitternacht abgebrochen, sondern wenn man noch spätabends am 14. einen Film kauft, dann ist er ebenfalls wie die anderen 24 Stunden verfügbar.
Hm. Na, Nippon Connection Filme spät abends zu gucken, da haben wir ja positive Erinnerungen dran.
Ja.
Sehr schön. Sehr schön. Und es kostet 5 Euro und ist also praktisch pro Film. Und das ist praktisch ein Schnäppchen. Irgendjemand hat mir irgendwas gesagt von einem 10er-Ticket, stimmt das?
Genau, das ist ein spezielles Zusatzangebot, das wir noch haben. Dieses 10er-Ticket, das funktioniert so, dass man sich schon, wenn man das kauft, über Vimeo eine Liste zurechtgelegt haben sollte, der 10 Filme bzw. Filmprogramme, die man sich ansehen möchte. Und dann bekommt man auch dafür individuelle Codes zugesendet, die man dann eben auch wieder zeitlich, wie man möchte, verteilt einlösen kann. Und dann muss man, wenn man auf die individuelle Filmseite geht, eben nicht nochmal zahlen, sondern das ist dann schon abgerechnet.
Cool. Nice, nice. Gibt es noch mal ein bisschen ein Nebenprogramm, was zu den Dokus auch passen würde? Also war ja immer klassisch Nippon Connection. Man hat ja dann irgendwelche Vorlesungen oder irgendwelche Interviews oder so. Habt ihr irgendwas, was noch zusätzlich gut passen würde?
Wir haben auch in diesem Jahr ein sehr breites Rahmenprogramm. Das heißt in diesem Jahr nicht Nippon Connection Culture bzw. Nippon Culture, sondern Nippon Connected. Da haben wir auch wieder, wie in den Jahren zuvor, Vorträge, Podiumsdiskussionen. Das Schwerpunktthema des Festivals im Hinblick aufs Filmprogramm dieses Jahr ist allerdings Female Futures.
Mhm.
Das wird auch vom Kulturforum Frankfurt Rhein-Main gefördert. Es geht also speziell um Frauen in der japanischen Filmszene und die Repräsentation von Frauen in japanischen Filmen. Das beinhaltet auch den Aspekt, dass eben beispielsweise gerade in der Dokumentarfilmszene sehr viele Frauen aktiv sind. Das wird da sicherlich auch angesprochen werden. Wir haben auch Filmemachergespräche, wie in den Jahren zuvor live mit den Gästen, die da waren. Dieses Jahr eben online über Zoom, wo wir immer so ungefähr für eine halbe Stunde mit den Filmemacherinnen und Filmemachern uns unterhalten über ihren jeweiligen Film, den sie bei uns präsentieren. Und auch da werden einige Dokumentarfilmemacherinnen mit vertreten sein.
Jetzt hast du was ganz Spannendes gesagt, dass Filmemacherinnen bei den Dokumentarfilmen besonders stark vertreten sind. Jetzt hast du die einmalige Gelegenheit für eine steile These. Warum ist das so?
Ich weiß nicht, ob das eine steile These ist, aber aus meiner Perspektive könnte das damit zusammenhängen, dass Dokumentarfilme sehr häufig ja quasi Independent-Produktionen sind. Das heißt, man produziert einen Film unabhängig von dem doch etwas hierarchisch strukturierten Studiosystem, wo es traditionell für Frauen ein bisschen schwieriger war, einzusteigen und sich hochzuarbeiten. Das hat sich in den letzten Jahren im Ansatz schon ein bisschen verändert. Aber grundsätzlich sind so diese offenen Produktionsstrukturen im Independent-Bereich natürlich ein bisschen einladender. Und da sind einfach die Hürden niedriger, sodass gerade in dem Bereich auch mehr Filmemacherinnen unterwegs sind.
Ist das dann wirklich ein relativ richtig hoher Prozentsatz, also im Verhältnis? Also ich habe das Gefühl, bei japanischen Spielfilmen ist das naja, ähnlich wie bei amerikanischen, weit unter 5%.
Also ich habe auch gerade mal die Liste hier nochmal aufgemacht. Und wenn ich da schaue, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Dokumentar-Langfilme dieses Jahr im Programm. Und davon sind 6 Filme von Frauen, 3 von Männern und ein Film von einem Zweierteam mit einer Frau und einem Mann als Regisseur. Also da sind Frauen, wie gesagt, sehr gut vertreten.
Richtig gut. Zahlenmäßig auf jeden Fall, ja. Das ist super. Okay. Findest du, dass sich japanische Dokumentationen grundlegend unterscheiden von westlichen Dokus? Also jetzt in erster Linie europäische oder amerikanische Dokus? Gibt's da?
Ja, wie gesagt, dadurch, dass sehr viel in dem Bereich in Japan einfach so auf Independent-Ebene gemacht wird, ist es vielleicht tatsächlich so, dass sehr viele japanische Dokumentarfilme einen relativ minimalistischen Ansatz haben, der eben auch in der Umsetzung kostengünstiger ist, sind halt oft sehr kleine Teams, manchmal auch so richtige, fast Einzelkämpfer, könnte man sagen, die da in dem Bereich arbeiten, mit Unterstützung von 3, 4 Freunden, dann versuchen, ein Projekt umzusetzen. Und das führt, wie gesagt, dazu, dass da natürlich viele Dokumentarfilme einfach einen sehr minimalistischen, reduzierten Stil haben, oft auch einfach sehr zurückhaltend, einfach nur Dinge beobachten und jetzt auch gar nicht großartig kommentieren und auch im Hinblick auf beispielsweise so Details wie Musikeinsatz sehr, sehr sparsam sind. Das betrifft natürlich gerade auch den Bereich, den wir vor allem mit unserem Programm immer abdecken, weil wir uns einfach für eine bestimmte Art von Filmen, die auch sozial relevante Themen transportieren, interessieren. Es gibt natürlich schon auch in Japan ein bisschen mehr auf Hochglanz getrimmte Dokumentarfilme. Aber wie gesagt, dadurch, dass einfach die Produktionsbedingungen in finanzieller Hinsicht sehr reduziert sind und minimalistisch, wirkt sich das auch auf die Filme aus. Also das Minimalistische, dass man ja dem japanischen Film allgemein so ein bisschen auch nachsagt, dass man sagt, da wird immer sehr wenig geredet, viele Sachen werden gar nicht angesprochen, sondern einfach so in der Schwebe gelassen. Das findet man durchaus auch in den Dokumentarfilmen.
Bei einigen, die ich gesehen habe, ich den Eindruck, dass es sehr privat ist. Es ist auch dann im familiären Umfeld des Filmemachers oder der Filmemacherin dann auch umgesetzt. Ist das dann auch ein bisschen der Situation der Produktion geschuldet, dass man praktisch die Protagonisten dann schon im Zugang hat? Oder ist es auch etwas, was euch besonders interessiert hat, die Dokumentation auszuwählen, die ganz, ganz nah an den Familien, an den Menschen dran sind?
Ich denke mal, da schlägt sich beides nieder. Also einmal, dass eben sehr viele Filme erstmal so im privaten Umkreis gedreht werden, weil die Filmemacher und Filmemacherinnen selbst da erstmal interessante Geschichten vorfinden. Und dann ist es auch bei uns eben so, dass wir von den Themen her, für die wir uns interessieren, da oft Geschichten finden, wo wir sagen, das sind Dinge, die sind es wert, erzählt zu werden und auch ein breites Publikum zu finden. Und ansonsten würde ich auch sagen, vielleicht ist das so eine der Traditionen des japanischen Dokumentarfilms, dass solche sehr persönlichen Geschichten, gerade auch immer im engeren Familien- oder Freundeskreis, sehr gerne von japanischen Regisseuren und Regisseurinnen im Dokumentarfilmbereich aufgegriffen werden. Also es geht auch schon so ein paar Jahrzehnte zurück.
Auf dem großen Nippon Connection Podcaster Powwow, also wer das nicht kennt, das ist ja so das Treffen der Podcaster und Blogger so in der Nippon Connection Sphäre, wo man sich zum Frühstück trifft. Und da war vor 2 Jahren war das mal das große Thema, dass viele gemeint haben, dass die Filme sich aktuell politisch sehr, sehr zurückhalten. Also klar, es werden persönliche Geschichten erzählt und natürlich sieht man natürlich so ein bisschen den Backdrop, was gerade ist, auch in der Zeit, in der sie spielen natürlich. Aber dass zum Beispiel politisch sehr, sehr wenig angekreidet wird oder dass da wenig, sagen wir mal, Zynismus gegenüber der Gesellschaft drin ist oder also zumindest so aktive Systemkritik an der Gesellschaft nicht so drin ist. Ich habe jetzt auch zumindest in den letzten Jahren relativ wenige Dokus gesehen, die jetzt wirklich mal gezielt angeprangert haben mit, das ist falsch im System. Also so ein Michael Moore oder so ein Errol Morris, die ja wirklich dann sich die Leute zurechtknüpfen und sagen, komm, das läuft richtig scheiße. Warum läuft das in Amerika zum Beispiel so? Und ich habe das Gefühl, in Japan gibt es das weniger. Kannst du das ein bisschen bestätigen, dass das vielleicht eher nicht üblich ist in Japan, so gegen, was weiß ich, die Apenomics zu wettern oder sowas?
So in der allgemeinen Tendenz ist das wahrscheinlich nicht falsch. Es hat bestimmt auch damit zu tun, dass man in Japan generell ja dazu tendiert, Konflikte so ein bisschen auszusitzen, totzuschweigen oder jedenfalls nicht anzusprechen oder nicht so offen anzugehen. Es gibt allerdings schon auch immer wieder mal ja sozusagen Ausnahmen, die die Regel bestätigen, und davon haben wir auch in diesem Jahr einige mit dabei im Line-Up. Ganz offensichtlicherweise ist das beispielsweise in dem Film I, Documentary of the Journalist von Tatsuya Mori. Tatsuya Mori ist auch so von den Filmemachern, die in diesem Jahr vertreten sind im Dokumentarfilmbereich, so ein bisschen der Veteran. Und der hat über mehrere Monate hinweg eine Journalistin einer großen japanischen Tageszeitung begleitet, die auf den Pressekonferenzen der japanischen Regierung immer sehr kritische Fragen stellt und sich da so ein bisschen als Spielverderberin etabliert hat, weil es da auch normalerweise so läuft. Bei diesen Pressekonferenzen stellen die Journalistinnen und Journalisten nicht allzu kritische Fragen und bohren nicht allzu hartnäckig nach. Dafür werden sie aber auch dorthin eingeladen und haben immerhin so dieses Fenster, diesen Kanal zu offiziellen Regierungsinformationen, was eben ganz wichtig ist. Und diese eine Journalistin hat da sozusagen immer wieder gegen diese ungeschriebenen Regeln verstoßen und sehr hartnäckig und kritisch nachgefragt. Das ist sogar auch in einem Spielfilm verarbeitet worden, den wir ebenfalls in diesem Jahr im Line-Up mit drin haben. The Journalist von Michihito Fuji behandelt sozusagen dieselbe Geschichte oder eine ähnliche Geschichte aus einer Spielfilmperspektive, und der Film ist letztes Jahr so ein richtiger Überraschungserfolg auch in den japanischen Kinos gewesen und auch mit mehreren Preisen ausgezeichnet worden.
Den habe ich mir natürlich gleich als Double Feature schon zurechtgelegt. Mhm. Erst die Doku, dann der Spielfilm. Ja. Da ist der Tag gerettet. Sehr schön. Aber es gibt ja noch mehr politische. Ich habe gesehen, An Ant Strikes Back. Mhm. Das scheint dann auch über die japanischen Gewerkschaften und die Möglichkeiten zu gehen, und Prison Circle klingt auch, und This Planet is Not My Planet klingt politischer als in den vergangenen Jahren.
Ja, das ist richtig. Also wir haben, wie gesagt, in diesem Jahr einiges mit drin im Line-Up, was vielleicht tatsächlich auf offenere Art und Weise, als das bisher so meistens der Fall war, gesellschaftliche politische Missstände anspricht. Also sowohl im sozialpolitischen Bereich im Hinblick auf Arbeitsbedingungen in Japan oder eben in This Planet is Not My Planet. Da geht es um Mitsu Tanaka. Das ist eine ja fast schon legendäre Pionierin des Women's Liberation Movement in Japan seit den 70ern. Und sehr ja auch schon eine Veteranin in ihrem Bereich. Und das ist ein sehr schönes, intimes Porträt, das auch zeigt, wie sie in ihrem Leben immer versucht hat, Feminismus jetzt nicht nur so als abstrakte politische Theorie zu betreiben, sondern wirklich konkret in ihrem Alltagsleben, im Familienleben, im Arbeitsleben auch umzusetzen.
Ich würde noch mal gerne noch was ganz anderes ansprechen. Ich habe nämlich ein Doku-Drama von Werner Herzog gesehen, Family Romance LLC, das ihr auch im Programm habt. Und das ist ja ein Bastard von einem Film. Der ist ja irgendwie Reality-TV oder nicht. Und ich habe mich vorher nicht informiert, was von dem, was ich da sehe, Reales und was nicht. Also wir können zumindest mal, ohne zu spoilern, verraten, es geht um die Firma Family Romance, die praktisch Väter oder Freunde ausleiht. Also man kann bei dieser Firma ein Familienmitglied für eine Gelegenheit zum Beispiel mieten, und die tun dann ihr Bestes, um das dann zu erfüllen. Und ja, ich habe doch ziemlich gezweifelt, was davon ist jetzt eigentlich echt und was nicht. Hilf mir mal mit diesem Family Romance weiter.
Ja, also der Film lief ja letztes Jahr schon in Cannes, und Herzog hat sich ja allgemein so in den letzten Jahren verstärkt dem Dokumentarfilm zugewendet. Das hatte er ja früher auch schon mit drin in seinem Oeuvre, und seit er jetzt vor allem in den USA Filme produziert, der wie gesagt verstärkt auch Dokumentarfilme gedreht. Und auf diese Agentur Family Romance ist er wohl ganz zufällig irgendwie aufmerksam geworden und fand diese Idee so bizarr, dass er gesagt hat, da muss ich einfach mal einen Film draus machen. oder einen Film drüber machen. Und er spielt natürlich auch auf sehr interessante Art und Weise einfach mit dieser Ausgangssituation, dass diese Agentur, die es, wie gesagt, tatsächlich gibt und die tatsächlich dieses Geschäftsmodell betreibt, wie du das beschrieben hast, dass es da ja quasi auch das so eine Grauzone zwischen Realität und Fiktion geht. Und ich glaube, das bringt der Film in seinem Ansatz auch sehr gut rüber. Also eine Sache, die wir ja auch in unserem Programmtext schon verraten haben, ist, dass die Dialoge in dem Film eigentlich komplett improvisiert sind. Und lustigerweise kann ja Herzog selber auch gar kein Japanisch. Das heißt, er hat sich da zum großen Teil einfach mal treiben lassen und so spontanen Situationen ausprobiert und durchgespielt.
Also was mich daran total begeistert hat danach, war, dass man sehr, sehr stark über die Familienrollen nachdenkt, in die dann die Dienstleister schlüpfen. Und was das bedeutet, dass die, dass es da so Leerstellen gibt. Und das ist eben nicht nur das Skurrile dieser Firma, sondern auch die Familienstrukturen in dieser Gesellschaft, in der das dann gefüllt werden muss. Und eine Gesellschaft, die auch toleriert, dass da jemand kommt, der anstelle eines anderen etwas übernimmt. Es gibt eine Szene, die sehr schön war, in der der Firmenchef die Zurechtweisung, eine berufliche Zurechtweisung für einen Kunden, also anstelle des Kunden entgegennimmt. Ich kann mich erinnern, es gab sogar mal auf Nippon Connection eine wunderbare Komödie über einen Menschen, der sich für andere entschuldigt hat. Das kann ich nur empfehlen. Den werden wir auch nochmal verlinken.
So ein ganz interessanter Aspekt an der Sache ist, dass Werner Herzog früher mal gesagt hat, dass er nicht glaubt, dass er in Japan oder einer Stadt wie Tokio speziell Filme drehen könnte. Das war so in der Zeit, als Herzog ja sehr viel Filme gemacht hat, die so ganz explizit auch mit Natursettings zu tun hatten. Also Fitzcarraldo, Agire, der Zorn Gottes oder auch das Herz aus Glas, wo es immer sehr viele imposante Naturaufnahmen gibt. Da hat er sich jetzt quasi selber Lügen gestraft und jetzt hat er doch mal einen Film in Japan gemacht.
Du hast vorhin über die Independent-Dokumentarfilme gesprochen. Es gibt natürlich aber auch Hochglanz-Dokumentarfilme in Japan. Weißt du, wie die dann finanziert werden? Bei uns kenne ich das, dass es dann auch Möglichkeiten einer Filmförderung gibt oder Double of the Docs oder so. Es gibt dann halt verschiedene Möglichkeiten, an Töpfe ranzukommen, um dann eine anspruchsvolle Dokumentation drehen zu können. Gibt es irgendwas Vergleichbares auch in Japan oder muss man dann einfach eine große Firma überzeugen?
Es gibt im Prinzip nichts Vergleichbares in Japan. Es ist allgemein so, dass staatliche Filmförderung in Japan ja im Prinzip so gut wie gar nicht existiert. Also selbst die vergleichsweise kleinen Finanztöpfe, die man hier in Deutschland zur Verfügung hat, wirken da fast schon luxuriös. Also wie gesagt, Dokumentarfilmemacherinnen und Filmemacher müssen sich da oft einfach selber durchschlagen oder eben über kleinere Produktionsfirmen versuchen, ein Projekt umzusetzen. Was dann natürlich doch als Alternative zur Verfügung steht, sind vor allem Fernsehsender. Und da gibt es auch mal mehr, mal weniger ausgeprägtes Interesse daran von Seiten der Sender, gute, ansprechende Dokumentarfilme oder Dokumentationen fürs Fernsehen zu produzieren. NHK, also der öffentlich-rechtliche Fernsehsender in Japan, macht relativ viel. Von denen haben wir auch schon in den vergangenen Jahren einige Produktionen gezeigt. Sie sind ja auch Kooperationspartner von uns. Und wir haben auch in diesem Jahr einen Film mit im Line-Up, der tatsächlich auch von so einem Fernsehsender mit produziert worden ist. Das ist Sleeping Village, wo es um so einen Kriminalfall aus den 60er Jahren geht. Und das ist, wie gesagt, so eine Alternative, ein Weg, der Filmemachern noch offen steht, dass sie sagen, ich versuche mal, ein interessantes Projekt vielleicht bei einem Fernsehsender zu pitchen und zu gucken, ob die vielleicht Interesse daran haben, das zu unterstützen.
Sleeping Village ist ja ein True Crime Format, würde man heute sagen, oder so ein echter Kriminalfall aufgearbeitet. Klang auch sehr interessant.
Ja, und vor allem geht es auch darum, dass der vermeintliche Mörder ja dann zum Tode verurteilt wurde. dann in den Jahren und Jahrzehnten danach aber zahlreiche Versuche gestartet wurden, da einen Revisionsprozess zu eröffnen. Das heißt, dieses Thema Todesstrafe, das in Japan mittlerweile auch so ein bisschen wieder umstrittener wird, wird in diesem Film ebenfalls thematisiert und die ganzen Tragödien, die sich einfach aus so einer Situation ergeben, sowohl für die Familien der Opfer als auch für die Familie des Beschuldigten.
Na, dann haben wir auch wieder was Politisches. Nochmal ein Anschluss an die Frage von Thomas mit der Finanzierung. Also ich gehe mal davon aus, dass ganz viele von diesen Dokus ja auch Herzensprojekte sind, wo halt jemand, was weiß ich, jetzt mal eine Zeit lang von Wasser und Brot lebt, halt was angespart hat, das durchzieht, sich was von Freunden leiht und das halt macht. Ich kann mir bei vielen von diesen Filmen aber halt nicht vorstellen, dass die jetzt wirklich Geld einspielen. Also ich kann mich entsinnen, ich habe vor ein paar Jahren auf der Nippon Connection Startline gesehen mit so einer Radfahrerin, die gehörlos ist und die mit einem Freund einfach mal, ich weiß nicht, halt einfach mal quer durch Japan fährt, von Süden nach Norden oder sowas. Ich gehe davon aus, dass es halt dieser Film, den machst du halt einmal im Leben, dann hast du den gemacht und dann gehst du halt wieder in dein normales Leben zurück. Und ich kann mir halt vorstellen, dass das in Japan vielleicht auch noch eher so ist, dass viele Filme, die man sieht auf der Nippon Connection, vielleicht dann so der eine Wurf sind oder vielleicht der zweite Wurf, aber dann ist es eigentlich dann auch wieder dann Schluss, also wenn keine Fördermöglichkeiten da sind, weil wahrscheinlich kommt man entweder ins Fernsehen oder halt dann nicht, oder?
Also es gibt sicherlich Filmemacherinnen und Filmemacher, die dann irgendwann auch sich das ganz einfach nicht mehr leisten können, weiter im Filmbereich tätig zu sein. Aber auch da ist es so, also bei einem Blick auf unser Line-Up in diesem Jahr, sind das eigentlich schon alles Leute, die es geschafft haben, sich da zumindest über mehrere Jahre, teilweise eben Jahrzehnte hinweg, in dem Bereich zu etablieren. Wie gesagt, das reich wird man davon natürlich nicht. Und auch in Japan ist es so, dass die Filme dann in der Regel nur in so ganz kleinen Alternativkinos oder Arthouse-Kinos oder in irgendwelchen Gemeindezentrum-Kinos gezeigt werden und natürlich nicht in den großen Kinoketten. Aber wie gesagt, da kann ich jetzt nicht wirklich so eine Statistik nennen, wie viele Leute nach wie vielen Jahren dann irgendwann doch aussteigen und nicht mehr weitermachen und wie viele Leute es schaffen, sich da doch zu etablieren.
Habt ihr Dokus, die ihr nicht ins Festival bekommen habt? Also vielleicht, dass ihr auch überlegt habt, ob ihr so ein paar Doku-Klassiker reinbringen wollt oder vielleicht irgendwas, das ihr bekommen hättet, wenn jetzt die Nippon Connection regulär stattgefunden hat, aber durch Streaming da nicht bekommen habt oder sowas?
Ja, da gab es so ein, zwei Fälle, wo die entweder Produzenten oder Verleiher oder Filmemacher gesagt haben, sie würden sich vielleicht doch sozusagen eine Auswertung im regulären Festival-Circuit wünschen und darauf hoffen, dass der reguläre Festival-Circuit auch möglichst bald wieder anläuft. Aber im Prinzip haben wir auch für die Filme, die wir jetzt im Line-Up haben, immer relativ schnell dann die Zusage bekommen nach der Anfrage, dass die Filme ins Programm mit aufgenommen werden können. Also da ist sicherlich so, dass die Filmemacher doch auch froh sind, immerhin eine Form der Filmauswertung zur Verfügung zu haben. Dass wenn jetzt eben in Anführungszeichen richtige Festivals zurzeit nicht funktionieren, dass man eben doch verstärkt Online-Festivals dann als Auswerter in Anspruch nimmt.
Wir sind sehr froh, zumindest mal als Hardcore-Nippon-Connection-Fans, dass ihr euch dafür entschieden habt. Wenn ich jetzt da so drauf schaue, das sind mehr Dokumentationen, als ich schaffe, zwischen dem 9. und dem 14. zu gucken. Mircea, du musst mir jetzt irgendwie mit diesem Line-Up helfen. Welche darf ich nicht verpassen?
Also von meiner Seite aus würde ich sehr gerne empfehlen, den Film Book Paper Scissors von Nanako Hirose. Mit Nanako Hirose werde ich auch nochmal ein Filmgespräch führen, das dann als Zusatzangebot auch zur Verfügung steht über unsere Webseite und über Vimeo. Das heißt, da werden wir auch noch ein bisschen ausführlicher über den Film sprechen. Ein sehr schöner, einfühlsamer, auch wieder sehr ruhiger Dokumentarfilm in seiner Herangehensweise über einen Buchumschlagdesigner, der noch ganz, ganz altmodisch einfach nur mit Lineal, Bleistift, Zirkel arbeitet und Buchumschläge in Handarbeit entwirft. Von der Herangehensweise dann schon so stark in die Richtung Experimentalfilm gehend, ist der Film Cenote von Kaori Oda. Auch eine sehr interessante junge Filmemacherin, die auch kürzlich mit einem ganz neu ins Leben gerufenen Preis in Japan für vielversprechende Nachwuchsfilmemacherin und Filmemacher ausgezeichnet worden ist, dem Nagisa Oshima Award. Die ist die erste Preisträgerin. Da geht es um Unterwasserhöhlen auf der Halbinsel Yucatan in Mexiko. Die heißen in der Maya-Sprache Zonot. Hispanisiert wurde das dann zu Cenote. Der Film ist teilweise auf 8mm Film gedreht worden. Ja, sie taucht da wirklich teilweise auch im wahrsten Sinne des Wortes in diese sehr mysteriöse, von Mythen durchsetzte Welt ein und vermittelt das auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise. Geht eben auch auf die Situation der indigenen Bevölkerung in Mexiko dadurch ein. Also thematisiert das ebenfalls in ihrem Film. Und ansonsten, vielleicht wenn ich noch einen dritten Film nennen sollte, was ich einfach auch persönlich sehr, sehr schön gemacht und ansprechend fand, auch in der Herangehensweise, ist der Film What Can You Do About It von Yoshifumi Tsubota. Das ist ein Filmemacher, der bisher eigentlich vor allem im Spielfilmbereich gearbeitet hat und jetzt zur Abwechslung mal einen langen Dokumentarfilm gedreht hat, auch eine sehr persönliche Geschichte über einen Verwandten von ihm, der an einer Persönlichkeitsentwicklungsstörung leidet. Das wird auf eine sehr, sehr gute Art und Weise einfach so auf einem sozialen Kontext betrachtet auch wieder. Also die Frage, wie geht's nicht nur den Leuten selbst, wie müssen die mit ihrer in Anführungszeichen Behinderung umgehen, sondern auch, wie reagiert das Umfeld auf sie, wie sind die sozialen Strukturen, durch die Menschen eigentlich erst, wie gesagt, behindert werden.
Da hatte ich den Eindruck, man kommt unglaublich nah ran an die Menschen. Mhm. Auch die, die damit versuchen umzugehen, das ist ja sehr beeindruckend.
Mir hat er auch, also ich habe angefangen, den zu gucken und mir hat er wirklich gut gefallen. Ich will den unbedingt zu Ende anschauen. Erstmal vielen lieben Dank, lieber Mirta. Dann
danke euch.
Eine Frage noch, also auf welchen Film sonst vom Festival freust du dich am meisten? Also Dokumentarfilm hast du ja schon empfohlen. Hast du noch mal irgendeinen anderen Film, wo du sagst, oh, sollte man gucken? Keine Doku, aber absolut klasse.
Also wenn ich wieder, wie gesagt, aus meiner eigenen Perspektive sprechen soll, gefallen mir eigentlich fast immer die Filme aus der Visions-Sektion besser als die aus der Cinema-Sektion. Ist einfach so eine persönliche Vorliebe. Und was ich da sehr schön gemacht fand, war der Film Tamaran Hill von Tadasuke Kotani. Auch so ein Film, der ein bisschen mit der Grenzlinie zwischen Realität und Fiktion spielt, beziehungsweise so ein bisschen auf der Grenzlinie zwischen verschiedenen künstlerischen Medien arbeitet, also in diesem Fall Film und Literatur. Das war auf jeden Fall einer der Filme, die mir so in der Sichtungssaison am besten gefallen haben.
Okay, notiert. Notiert,
ja. Gut, dann der Thomas erklärt jetzt nochmal, wie das funktioniert mit dem Filme gucken bei der Nippon Connection Online.
Also, ich gehe auf Nippon Connection, suche mir einen Film aus, klicke dann entsprechend drauf, komme auf Vimeo On Demand. Idealerweise habe ich dann schon ein Vimeo-Konto. Dann kann ich entweder mit PayPal oder mit Kreditkarte meine 5 € zahlen, kann jeden der Filme, wann auch immer ich möchte, gucken. Wenn ich ihn ausgewählt habe, dann kann ich ihn 24 Stunden lang schauen und unterbrechen und wieder von vorne gucken, bis die 24 Stunden rum sind. Also auf nipponconnection.com gehen und von dort aus dann auf Vimeo On Demand. Für 5 € der Film. Ist ja ein Schnäppchen.
Ja, das war alles richtig.
Sehr gut gemacht.
Sehr gut. Dann kriegst du ein Fleischsternchen. So, ja. Gut. Also, morgen geht's dann im Podcast um, ich hoffe, ich spreche es nicht komplett falsch aus, Nobuhiko Obayashi. Da haben wir dann haben wir Sebastian Krehl zu Gast. Und Thomas moderiert wieder, ich moderiere wieder und wir stellen wieder schöne Fragen.
Alles klar. Dann vielen Dank, Mircea.
Danke euch nochmal.
Vielen Dank.
Macht's gut.
Ciao.
Connection. Japanese Film Festival. Online.